ARD. 2 Tage vor Weihnachten feiert Borussia Dortmund schon Bescherung mit einem Sieg in Wolfsburg und beendet damit eine Dortmunder Horrorserie.
Das letzte Spiel in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2024 ist Geschichte. Dortmund feiert den ersten Auswärtssieg in dieser Saison.
Wintermeister waren die Bayern ja schon vor dem Spieltag, aber gegen Leipzig ging es auch um ein Statement, sagte Joshua Kimmich nach dem 5:1-Sieg.
Es war viel sehr Gutes dabei, auf dem wir aufbauen können und ein gutes Finish von der ersten Hälfte der Saison.
Und in der zweiten Liga gibt's zum Ende der Hinrunde mal wieder einen neuen Tabellenführer. Herbstmeister ist der erste FC Köln und das freut die Fans und Timo Hübers.
Ja, dass wir denen dann auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk darlegen konnten, freut uns natürlich, freut die Jungs.
Und über das alles sprechen wir im letzten Bundesliga-Update des Jahres. Ja, herzlich willkommen zum letzten Bundesliga-Update des Jahres. Jens Weilbrot ist da.
Und Anne Hild natürlich auch. Anne,
genau. Jens,
hast du schon alle Geschenke?
Ich habe alle Geschenke beisammen. Du?
Ich gehe gleich los.
Hast du eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr?
Vorsätze? Mhm. Ich werde nie wieder Spiele von RB Leipzig prognostizieren.
Weil du damit so ein bisschen falsch gelegen hast.
Ja, es war fast richtig.
Ja, also außer,
nicht,
dass Leipzig verloren hat und zwar deutlich, warst du ganz nah dran.
Verlässt man sich einmal auf RB Leipzig, da geht's direkt in die Hose.
Die Bundesliga hat ja irgendwie mit ihrem guten Vorsatz gebrochen. Ne? Ich dachte, die zieht das jetzt durch mit immer Spannung bis zum Schluss, aber wieder sind die Bayern Herbstmeister.
Ja gut, aber letzte Saison war es jetzt auch nicht so, ja gut, zur Halbserie war es schon noch ein bisschen spannender, weil die Bayern ja hinten dran waren. Ne? Aber
ja, also,
hatte das ja auch nicht mehr viel mit Spannung zu tun.
Nee, im Prinzip war es auch genau umgekehrt. Leverkusen war da nach dem 15. Spieltag 4 Punkte vor den Bayern, also hast ein ähnliches Bild jetzt. Aber apropos Leverkusen, wollen wir mal bei Holger nachfragen, was er so zu seinem Meistertipp sagt?
Moin ihr zwei. Ich spare mir mal das Driving Home for Christmas und rede über Bayer Leverkusen. Meine Güte, was war das denn bitte für eine Gala? Flo Wirtz aber sowas von on fire und hat ja auch noch einen Elfmeter versemmelt. Richtig stark Bayer Leverkusen. Ich muss zugeben, mein Meistertipp, ich habe zwischendurch mal ein bisschen gezweifelt, habe ich glaube ich hier mal nach dem 7. oder 8. Spieltag auch im Podcast gesagt. Aber Bayer Leverkusen hat sich so eine kleine Krise genommen, so eine Anpassung, die vielleicht ganz normal ist, wenn du so ein riesen Ding geschafft hast in der letzten Saison. Und jetzt sind sie da mit einem Flo Wirtz, der eigentlich nicht zu stoppen ist. Wenn der in der Rückrunde nur ansatzweise nach der Weihnachtspause ähnlich drauf ist, ja, dann bin ich weiter dabei. Und merkt euch den 15. Februar, Topspiel der Fußball-Bundesliga, 18.30 Uhr, Leverkusen, Bayern 04 gegen FC Bayern München. Das wird der Moment sein, wo Leverkusen vorbeizieht und am Ende Leverkusen deutscher Meister. Ich bleib dabei. Euch eine schöne Zeit.
Momentan ja absoluter Gleichschritt, ne? Leverkusen gewinnt 5:1 gegen Freiburg, die Bayern 5:1 gegen Leipzig.
Ja, wobei Leipzig war auch wirklich schlecht, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also ich war wirklich enttäuscht von RB Leipzig, aber die Bayern...
Weil du es anders erwartet hast.
Ja, das ist so wie mit Dortmund sonst immer, ne? In jedem anderen Jahr, wo Dortmund immer der Herausforderer war, da war das so, auch so eine Scheinnummer, dass die irgendwie auf Augenhöhe sein können. Hat sich das jetzt auch angefühlt.
Ja, wobei das da häufig dann im direkten Duell erst auseinandergegangen ist.
Ja, genau. Und jetzt ja mit Leipzig dann irgendwie auch so vom Gefühl
her. Achso, mit Leipzig, ja, das stimmt.
Genau. Also die Bayern natürlich irgendwie vollkommen verdient Herbstmeister mit mehr als 3 Toren pro Spiel im Schnitt. Das ist schon überragend, muss man ganz einfach auch so sagen.
Lass uns da gleich ausführlicher drüber reden. Wir haben uns ja für heute vorgenommen, auch so ein bisschen eine Halbjahresbilanz zu ziehen nach es ist ja noch nicht ganz die Hinrunde, aber nach 15 Spieltagen. Wir haben uns Kategorien überlegt. Wollen wir mal...
Du hast dir Kategorien überlegt. So viel Zeit muss sein.
Findest du die so schlecht, dass du nicht...
Nein, ich finde die so gut. Das ist mal wieder herausragend geplant.
Lass uns mal mit dem Spieler der Hinrunde, ich sag jetzt einfach die ganze Zeit Hinrunde, bitte seid nicht böse. Lass uns mal mit dem Spieler der Hinrunde beginnen. Hast du da jemanden von Leipzig?
Nö.
Wen hast du da?
Hätte ich aber sowieso nicht gehabt. Du hast Marmoush, oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Nicht?
Also hätte ich, wenn wir das vor 2 Wochen gemacht hätten, hätte ich Marmoush, aber habe ich nicht.
Okay, dann hätte ich ja doch Marmoush nehmen können, weil ich habe Florian Wirtz.
Ja, okay. Ja.
Also ich finde, Florian Wirtz hat einfach so einen riesigen Impact. In der vergangenen Saison hatte man immer das Gefühl, es gibt einen Spieler, der darf bei Leverkusen nicht ausfallen, das ist Granit Xhaka. Mhm. Und in dieser Saison habe ich das bei Florian Wirtz. Ich habe auch noch ein paar Statistiken rausgesucht. Also klar, 7 Tore, 7 Vorlagen, insgesamt 14 Scorer. Das ist mehr Torbeteiligung auch als Musiala zum Beispiel. Aber der hat zum Beispiel auch die meisten Dribblings der Liga gewonnen. Der hat die meisten Zweikämpfe der Liga gewonnen,
das
von allen
so
Spielern.
Krass, ja.
Und der hat auch die zweitmeisten Kilometer der Liga gesprintet. Der hat finde ich, so von der Bedeutung für Leverkusen nochmal oben einen draufgepackt. Und ich, ohne den wäre Leverkusen way out of league jetzt gerade, glaube ich. Und jetzt sind sie ja halt noch Bayern-Verfolger.
Jetzt hast du mir meinen Spieler der Hinrunde schlecht geredet. Ich habe nämlich Jamal Musiala.
Ja, okay.
Der war halt einfach an einem Drittel der Bayern-Tore direkt beteiligt. Und ich finde, was jetzt halt auch nochmal anders geworden ist, der macht halt die richtig wichtigen Tore. Also jetzt wie zum Beispiel gegen Dortmund. Er trifft per Kopf auf einmal. Also ich will gar nicht
wissen. Ja, jetzt gegen Leipzig ja auch wieder das 1-0 gemacht.
Ja, genau. Also ich will gar nicht wissen, wo Bayern stehen würde ohne Musiala. Deswegen kriegt er von mir die Urkunde verliehen.
Ich sehe bei den Bayern ehrlicherweise Kimmich noch davor. Ich finde, wie der sich auch irgendwie nochmal gerade gemacht hat, der stand ja in der vergangenen Saison total krass oft auch in der Kritik und so, und der ist der absolute Leader. Mhm. Also es gibt keinen Spieler in der Bundesliga, der so viele Ballaktionen hat, deswegen ist bei den Bayern für mich Kimmich der Spieler in der bisherigen Saison.
Ist tatsächlich für mich eine gute Überleitung zur größten Überraschung der Hinrunde. Weil
das ist Joshua Kimmich oder was?
Nein, das sind die Bayern mit Kompanie. Dass das funktioniert, nachdem die so lange nach einem Trainer gesucht haben und du echt das Gefühl hattest, naja, er war halt der Erste, der irgendwie Ja gesagt hat. Also er hat sich ja wirklich nach totaler Notlösung angefühlt vor der Saison. Und ich finde, der hat es dann auch geschafft, die wackelige Abwehr, was am Anfang ja das Problem war, in den Griff zu kriegen. Die ist nicht mehr so anfällig und die Offensive funktioniert halt total gut.
Ja, das, was Kompany macht, ist richtig, richtig gut. Ich habe halt das Gefühl, es ist so der eine Plan, und wenn der dann tatsächlich mal einmal nicht klappt, und deswegen bin ich nicht ganz bei diesem Aufweichen der Kritik, so wenn sie halt eben nicht diese ganz hohe Intensität in ihr Spiel kriegen, um den Ball sofort wieder zu haben, wenn sie nicht diese Wachheit haben mit dem Ballbesitz, um die Positionen schnell zu wechseln und total variabel zu sein, dann sind die halt zu knacken.
Aber im Moment funktioniert's.
Ja, noch.
Was sind deine größte Überraschung der Saison?
Meine größte Überraschung der Saison? Mhm. Ich hänge natürlich sofort bei Mainz und bei Werder, wo ich total super finde, dass beide halt auch echt so versuchen, sich von diesem reinen Underdog-Fußball zu entfernen und halt eben eine Schippe Spielkultur oben drauf zu packen. Und das, glaube ich, unterscheidet sie dann am Ende von so Mannschaften wie beispielsweise Augsburg oder Union. Jetzt hat man es ja am Wochenende auch wieder gesehen, dass Werder Union tatsächlich keine Chance lässt, und zwar mit einem sehr dominanten Spiel. Und wir haben ja nach der Europameisterschaft, kannst du dich dran erinnern, gesagt, so irgendwie haben wir das Gefühl, das eine ist das krasse Mourinho-like Umschaltteam und das andere sind nur die Ballbesitz-Dogmatiker und so. Das gibt's nicht mehr, sondern das weicht sich auf. Und ich finde, dieser Trend setzt sich da fort. So, weil sowohl Mainz als auch Werder, die stehen deswegen da, weil die halt eben in diesen Spielen, wo es dann gegen vermeintliche Gegner auf Augenhöhe geht, da setzen sie sich halt dadurch ab, dass sie mit dem Ball was anfangen können. Das finde ich richtig gut. Aber meine eigentliche Überraschung ist St. Pauli.
Dass die sich so gut präsentieren gegen die guten Teams?
Dass sie sich generell so gut präsentieren, weil ich habe am Anfang der Saison gedacht, okay, das wird total die Riesen-Challenge für den neuen Trainer Alex Blessin, weil sie in der vergangenen Saison das Ballbesitzteam der zweiten Liga waren, teilweise unglaublich schön gespielt haben. Und es war ja eigentlich in den vergangenen Jahren immer so, wenn Mannschaften versucht haben, das fortzuführen, zuletzt Greuther Fürth vor ein paar Jahren, dann gehen die sang- und klanglos baden. Und Blessin hat es hinbekommen, obwohl halt auch irgendwie die stärksten Spieler wenn nicht der stärkste Spieler der zweiten Liga vergangene Saison mit Marcel Hartl weggegangen ist, das Konzept komplett umzustricken. Und wenn die ein bisschen offensiv stärker wären, die haben die zweitbeste Abwehr der Liga, wenn die ein bisschen offensiv stärker wären, also individuell stärker besetzt, dann würden die auch irgendwie in Europapokal-Ranges mitspielen. Also das finde ich schon wirklich krass. Das ist wirklich gut, was St. Pauli macht.
Finde ich auch. Ich finde es auch gut, dass er auf die Kritik reagiert hat und das Spielsystem so ein bisschen angepasst hat. Ich muss jetzt sagen, ich war am Samstag in Stuttgart im Stadion. Da war halt auch ein bisschen Glück dabei, dass St. Pauli da 1-0 gegen den VfB gewinnt. Aber es war halt schon so, es war immer irgendwie noch ein Abwehrbein dazwischen. Deswegen, und natürlich hätte Eggestein auch noch den Elfmeter verwandeln können, dann wäre es vielleicht sogar ein 2-0 geworden. Ja, aber ich habe vor der Saison, bin ich davon ausgegangen, dass St. Pauli in der Liga bleibt. Kommen wir zur größten Enttäuschung der Hinrunde bis hierhin. Habe ich tatsächlich den BVB.
Ja gut, was sollen wir da jetzt anders sagen?
Ja,
also ich habe die als Meister getippt vor der Saison. Wie kann ich da jetzt sagen, okay?
Ja. Haben das letzte Spiel dann doch noch gewonnen, 3-1 in Wolfsburg, in Unterzahl am Ende. Aber da muss ich auch sagen, ich habe am Ende des Spiels gedacht, wie hoch muss der BVB zur Pause führen, um mal eine entspannte zweite Hälfte zu haben. Also die gehen mit 3-0 Führung in die zweite Hälfte und trotzdem wirkt das dann einfach nicht mehr souverän.
Gut, aber am Ende haben sie zum ersten Mal auswärts gewonnen. Und das war ja dann auch das, was Julian Brandt mit Ende des Jahres positiv stimmt.
Ja.
Wir haben viele Punkte liegen lassen, das müssen wir uns vorwerfen lassen, auch zu Recht, definitiv. Und nichtsdestotrotz ging es jetzt heute primär darum, natürlich das Jahr irgendwie gut zu Ende zu bringen. Ich meine, wir gehen ja 10 Tage mit einem positiveren Gefühl durch die Festtage, als wenn man jetzt das Spiel hier verloren hätte.
Ja, immerhin erster Auswärtssieg der Saison. Aber ja, also kannst du einfach nicht zufrieden sein. Wenn du das Spiel ein bisschen höher gewonnen hättest, wäre es Platz 5 gewesen. Dann sieht es in der Tabelle wieder ein bisschen besser aus. Jetzt ist es Platz 6. Ja, aber die Leistung war einfach enttäuschend.
Ich finde aber oft oder ganz oft denke ich so, okay, da fehlt nicht so viel. Ne?
Nee, also aber es fehlt halt.
Ja, aber wenn sie jetzt in der Winterpause tatsächlich auf dem Transfermarkt noch was tun, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das in der zweiten Hälfte der Saison ein bisschen besser läuft.
Aber ich finde schon, allein wenn du anguckst, wer da im Sommer kam, mit einem Anton, mit einem Bayer, Girassi, du hast einen Süle, der auf einmal in der besten Form seines Lebens ist.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich zumindest erwartet, dass du jetzt in der Winterpause noch in Schlagdistanz zu den Topplätzen bist.
Ja, also ich bin auch immer noch der Meinung, dass Dortmund so im Liga-Vergleich echt so die stärksten Transfers getätigt hat, auch wenn man Absolut. Das bisher noch nicht sehen konnte. Es gibt halt immer wieder so ein bisschen Struggle, zum einen natürlich mit den Verletzungen, das ist auch schon krass. Und dann habe ich oft den Eindruck, dass es so, ja, nicht so die richtige Mischung gibt mit diesen neuen Transfers, weil der Kader auch nicht so richtig ausgewogen gesetzt ist. Also nehmen wir mal zum Beispiel Girassi und Bayer. Beide letzte Saison, überragend, aber beide in einem Doppelsturm.
Ja.
Jetzt haben sie gegen Wolfsburg zum allerersten Mal in einem Doppelsturm gespielt und ich hatte auch den Eindruck, Baxi Bayer kommt das total entgegen. So, wenn du das so spielst, dann musst du das System an vielen anderen Stellen natürlich verändern. Und gegen Wolfsburg hat man auch gesehen, wenn du dann beispielsweise mit 2 Stürmern und 4 im Mittelfeld spielst, dann kann das mit dem BVB-Personal schnell auch ein bisschen zu offensiv sein. Mhm. Oder du lässt auf einmal Julian Brandt auf der Bank. Oder du kriegst Gittens nicht mehr in die Mannschaft. Und das sind halt so diese Härtefallentscheidungen, wo ich den Eindruck habe, da traut sich Nuri Sahin oder hat sich noch nicht so richtig getraut, das zu machen. Oder es gibt halt eben nicht die passenden Alternativen im Kader. Und deswegen meine ich, wenn sie jetzt nachlegen und wenn Nuri Sahin dann vielleicht ein bisschen ernsthafter wird in seinen Entscheidungen und vielleicht auch mal durchzieht, straight durchzieht, der hat ja auch sehr oft dann wichtige Teile wie die Innenverteidigung verändern müssen und so.
Verändern müssen
dann
oft,
wird das ich bin davon überzeugt, auch um noch so ein bisschen meinen Meistertipp so irgendwie wieder in ein anderes Licht zu rücken, dass das in der zweiten Hälfte der Saison besser aussieht bei den Dortmundern.
Dann lass uns doch mal zu den Top-Transfers kommen. Wen hast du denn da?
Sag mal du erst.
Tatsächlich Hot Take Dennis Undorf. Der gilt ja als Transfer, weil sie ihn verpflichtet haben.
Okay.
Und ich glaube, dass das eine saugute Entscheidung war, Girassi ziehen zu lassen und dafür Undorf zu behalten. Klar, der war jetzt, glaube ich, seit Anfang November nicht mehr mit dabei, weil er verletzt war. Wird aber wahrscheinlich ja jetzt zurückkommen nach der Winterpause. Und der ist halt super wertvoll. Und Demirovic, eigentlich fast gleiches Niveau. Also ich finde es beim VfB tatsächlich überraschend, wie sie es geschafft haben, mit den Abgängen, da habe ich mir am Anfang der Saison wirklich Sorgen gemacht, jetzt wieder in die Spur zu finden.
Da habe ich fast gedacht, du nimmst die als Enttäuschung der Saison.
VfB? Nee, weil ich mir einfach denke, ja, das war jetzt aber ein Ausrutscher gegen St. Pauli. Ihr habt ja am Donnerstag auch noch über Nick Woltemade geredet. Und wenn du diesen Ausrutscher nicht hast, dann bist du Fünfter. Was ja voll okay wäre für den VfB.
Ja, es gab auch welche, die gesagt haben, die können vielleicht Meister werden. Also das habe ich auch für drüber gehalten vor der Saison. Aber
vor allem
man,
mit der Champions-League-Belastung dann halt auch noch.
Ja,
ne?
Also das ist alles verständlich und so. Ich finde das auch überhaupt nicht enttäuschend. Aber ich finde, der Top-Transfer in dieser Saison ist ganz klar Tim Kleindienst. Es gibt keinen besseren, weil der hat die ganze Mannschaft auf ein komplett neues Niveau gehoben. Dieses Pressing-Game, was Gladbach jetzt spielt und was sie ja auch erfolgreich spielt, die haben ja zum ersten Mal seit 2022, da kann ich das gar nicht mehr erzählen, habe ich ja sonst immer erzählt in den Vorschaufolgen. Haben die zum ersten Mal 2 Spiele hintereinander gewonnen. Ja. Da hat jetzt Kleindienst nicht so einen Riesenanteil dran gehabt.
Ich wollte gerade sagen, das hat mit ihm nicht so viel zu tun.
Nee, aber so grundsätzlich für die Saison ist er für mich der absolute Gamechanger bei den Gladbachern. Und das zeigt sich nicht nur an den 9 Toren und 4 Vorlagen, sondern weil er halt einfach ein unglaublich starker Pressingspieler ist. Mhm. Und das ist das, was Gladbach jetzt tatsächlich mittlerweile ausmacht.
Aber bei ihm glaube ich, also das würde natürlich nochmal dafür sprechen, wenn der mal raus ist, aus welchem Grund auch immer, dann wird es halt schwierig für Gladbach.
Das kann natürlich sein, ja. Das ist, die Situation gab es noch nicht. Und das wird auch so ähnlich wie wenn Marmoush bei Frankfurt auf einmal nicht mehr liefert, wird das eine Challenge, ja.
Wollen wir in die zweite Liga schauen?
Immer sehr gern.
Also wirklich, diese zweite Liga, ich liebe die einfach. Fangen wir an mit dem Spieler der Hinrunde, weil da ist die Hinrunde ja auch tatsächlich abgeschlossen. Und du darfst mal raten, von welchem Verein mein Spieler der Hinrunde kommt.
Natürlich vom SV, von der SV Elversberg.
Genau, von der SV Elversberg. Es ist nämlich für mich Fisnik Aslani. Mhm. Der war vor dem 17. Spieltag Topscorer in der Liga. Ich finde, Elversberg hat wieder ein absolut gutes Händchen bewiesen.
Voll.
Er ersetzt jetzt Paul Wanner natürlich nicht 1:1, aber ich finde trotzdem, merkst du nicht, dass Paul Wanner in diesem Spiel jetzt fehlt. Und ich kann mir im Moment irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass der Bock hat, nach der Saison zu Hoffenheim zurückzugehen.
Ja, der wird wahrscheinlich zu ihnen immer, also ja gut, der ist ja ausgeliehen von Hoffenheim, mhm, stimmt, der muss ja erstmal zurück, aber wenn er so weitermacht, dann kann Hoffenheim mit dem ja vielleicht sogar auch noch ein paar Euro verdienen, ne? Also,
kann ich mir auch vorstellen, und wer weiß, wo es für Elversberg hingeht, vielleicht hat er auch mehr Bock mit Elversberg erste Liga zu spielen als mit Hoffenheim zweite.
Okay, jetzt sind wir bei deinen Hot Takes schon angekommen, oder was, für die neue Saison. Mein Spieler der Hinrunde ist tatsächlich Marvin Vanicek.
Mhm. Gleiches Niveau ungefähr, ne?
Ja, also das ist
jetzt
so,
Topscorer?
Ich finde so vor allem auch diese, ich mag ja immer so Spieler, die so für einen Verein stehen, mhm, und die sich mit dem Verein quasi verbessern und größer werden. So, und das ist, Marvin Vanicek, finde ich, hat so einen riesigen Einfluss aufs Spiel des KSC. Nicht nur wegen der 14 Torbeteiligung, die er insgesamt hat, das sind auch die zweitmeisten der Liga, sondern der ist so das Herz des Spiels. Und der ist halt, ja, so irgendwie im Schatten von allen großen Clubs und so ist er dann beim KSC gelandet und da dann nach und nach mit dem Verein oder mit der Mannschaft gewachsen, finde ich total super.
Ja, voll. Also ist auch einer der Gründe, warum es für den KSC gerade so gut läuft. Mhm. Größte Überraschung für dich?
In der zweiten Liga?
Ja. Soll ich anfangen?
Ja, Elversberg, oder?
Nein, für mich ist es tatsächlich diese zweite Liga.
Achso.
Also ich würde den Preis wirklich an die komplette zweite Liga geben, weil ich das einfach so schön finde, wie spannend das ist, dass du gefühlt jede Woche einen neuen Tabellenführer hast, das jetzt mittlerweile aber auch unten im Tabellenkeller wieder Licht brennt. Jan Regensburg hat ja zum Abschluss nochmal gewonnen mit 2:1 gegen Darmstadt. Ich finde das einfach super schön, dass du im Moment nicht sagen kannst, wer hochgeht, wer runtergeht, vielleicht schon.
Ja, meine Überraschung geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar ist es, dass der FC Herbstmeister ist oder Wintermeister, wie auch immer du das nennen willst. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der vergangenen Saison im Stadion saß als Reporter und gesagt habe, dieser erste FC Köln muss wegen der Transfersperre vorsichtig sein, dass sie nicht direkt wie Schalke in den Abstiegskampf der zweiten Liga durchrutschen.
Sah ja auch am Anfang so aus.
Ja, und jetzt hat Timo Hübers in Kaiserslautern noch ein kleines Geschenk für die Fans eingepackt.
Ja, ist schon allerhand. Wer heute das vierte Adventsessen alles ausfallen hat lassen, um uns dann hier nochmal nach Kaiserslautern zu begleiten, 2 Tage vor Weihnachten, ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn es in Köln so scheint. Und ja, dass wir denen dann auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk darlegen konnten, freut uns natürlich, freut die Jungs, freut die Fans. Und so gehen, glaube ich, viele Kölner heute mit dem Lachen nach Hause.
Hattest du auch nicht auf dem Schirm, dass Köln in Kaiserslautern gewinnt, oder?
Bitte sprich mich nicht mehr auf die letzte Folge.
Komm mit.
Aber was man da wirklich auch nochmal sagen muss, ne, der FC ist ja in der vergangenen Saison wirklich sang- und klanglos abgestiegen und konnte mit dem Kader in der Bundesliga einfach nicht mithalten. Und genau der gleiche Kader, weil sie keinen Spieler verpflichten dürfen, ist jetzt Tabellenführer zum Ende der Hinrunde in der zweiten Liga. Das heißt, klar, ich finde es auch super, dass die Liga so ausgeglichen ist und der Wettbewerb so stark, aber die Diskrepanz zur Bundesliga wird halt immer krasser. Und das stimmt, äußert sich halt auch darin, dass kein Verein in der zweiten Liga in der Lage ist, eine Mannschaft dahin zu stellen, die einfach mal weggeht.
Ja. Das stimmt. Kommen wir zur größten Enttäuschung der Zweitliga-Hinrunde. Ist bei mir, dass der HSV und Baumgart nicht funktioniert haben. Mhm. Weil das ja schon so ein bisschen wie so ein Märchen erzählt wurde. Er geht zu dem Verein, wo er dann auch früher schon in der HSV-Bettwäsche geschlafen hat und so. Und eigentlich ist das, in meinen Augen war das ein guter Trainer für die Mission Wiederaufstieg, weil er einfach so ein Motivator ist. Und er hat es ja in der vergangenen Saison war es dann schon so, dass Baumgart quasi den Kölner Abstieg schon so mit eingeleitet hat und dann aber auch nicht den HSV-Aufstieg geschafft hat. Und dass das jetzt so früh gescheitert ist und man ihm nicht noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, finde ich schon krass.
Ja gut, der wird ja bald Union übernehmen und dann...
Ja, und die dann auch in die zweite Liga führen, damit alle schön beisammen sind.
Nein, also ich finde, dass man das vielleicht doch auch hätte absehen können mit Baumgart, weil das war jetzt schon nicht unbedingt der Kader für absoluten Baumgart-Ball.
Nee, das nicht.
So, und das, vielleicht rächt sich das dann an manchen Stellen. Das
hätte
sieht man
aber vielleicht dann auch im Sommer ein bisschen einkaufen können.
Ja, aber das sieht man ja auch an meiner Enttäuschung der Saison bis hierhin. Das ist ganz klar Schalke 04. Mhm. Weil, ja, dieses ganze Chaos im Sommer wurde groß angekündigt. Ja, jetzt läuft hier alles anders und so. Und ich meine, klar, sie haben sich jetzt zum Ende gefangen. Aber es hat schon echt lange gedauert, bis sie verstanden haben. Meiner Meinung nach hätten sie das schon nach dem Abstieg vor der vergangenen Saison irgendwie realisieren müssen, dass sie in der zweiten Liga halt nicht einfach nur Underdog-Fußball spielen können, wie in der ersten Liga. So, und die haben jetzt anderthalb Jahre gebraucht, bis sie irgendwie einen funktionierenden Modus gefunden haben, um dominant zu sein in Zweitligaspielen. Vielleicht ist es noch früh genug. Also Kenan Karaman hat auf jeden Fall jetzt ein ganz gutes Gefühl und sagt, die Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt.
Ich glaube, die kommt genau richtig, weil schon als einige Körner auch verloren gegangen sind. Jetzt haben wir ein paar Tage, um uns auszuruhen, aber natürlich den Schwung nehmen wir dann mit ins neue Jahr und werden weiterhin positiv die Spiele angehen.
Ja, Schalke hat jetzt auch zweimal einen Tabellenführer von Platz 1 geschossen. Also könnte besser laufen jetzt in der Rückrunde. Also sind auf einem guten Weg.
Schalke steigt auf.
Das ist dein Hot Take. Ja, da gehe ich nicht mit. Also da ist zu viel vorne dran.
Ja, also ich bin ja mit dem einen Ruhrpott-Club, dem einen großen, schon auf die Nase geflogen. Dann versuche ich mich jetzt am nächsten. Die Liga ist so eng und Schalke...
Das sind 11 Punkte.
Ist aber doch nicht bis zum ersten.
Ja, bis zum ersten. Ja, es sind 9 Punkte bis Platz 2 und 8 bis auf den Relegationsplatz. Und Schalke ist halt auch 13. Da sind noch ein paar Teams dazwischen.
Ja, lass uns nach der Saison sprechen und dann kannst du mir das um die Ohren hauen.
Wir reden jetzt noch über die besten Transfers der zweiten Liga. Da erwartet ihr wahrscheinlich auch schon, ist für mich eigentlich alles von Elversberg. Weil die, ja, aber wirklich, ich finde das so krass, wie gut Leihspieler bei denen einfach einschlagen. Ich habe Fisnik Aslani eben schon genannt. Modamar ist super, Elias Baum. Also es ist halt einfach, ich bin Fan von der Arbeit dieses Vereins.
Ja. Ich kann da jetzt nicht widersprechen. Ist okay. Aber auch wenn ich finde, langsam Elversberg, der Name Elversberg fällt ein bisschen zu oft hier.
Ja, aber Elversberg ist halt auch Vierter in der Tabelle.
Ja, das ist schon okay. Das ist in Ordnung, dass du die feierst. Und die haben sich das auf jeden Fall verdient. Mein Transfer ist auf jeden Fall Daisuke Yokota von Kaiserslautern. Weil ich finde, dass der so dem Angriffsspiel der Lauterer, das ist ja jetzt nicht irgendwie auf Kombinationsfußball angelegt, sondern vor allem auf irgendwie dieses Trio mit Hanslik, mit Yokota und mit Ragnar Ache. Und da passt, wenn er fit ist, genau. Aber selbst wenn du Ache dann irgendwie austauscht, da ist Yokota so ein Puzzleteil, was es nicht so oft in der zweiten Liga gibt. Ist der erfolgreichste Dribbler von allen, hat ein super Gespür, um Chancen zu kreieren. Und deswegen finde ich, ist das ein richtig guter Transfer gewesen.
Wenn wir schon mal bei Prognosen sind und das läuft ja bei dir so gut, wer steigt denn auf?
Naja, Schalke habe ich ja gesagt gerade, aber in der Relegation. Der KSC steigt auf und Köln.
Okay, da sind wir gar nicht so weit auseinander.
Wen hast du denn noch?
Ich hatte ja schon vor 2 Wochen, glaube ich, hatte ich KSC, Elversberg und Hamburg Relegation.
Ah, okay. Ja, okay. Ich meine, Hamburg-Relegation ist mindestens genauso riskant, wie Schalke da zu tippen.
Findest du? Ich finde, irgendwie hat das schon mehr Tradition.
Ja, es ist schon ein bisschen, also muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr steil, was ich da jetzt zusammen prognostiziere. Aber naja, mal gucken.
Ja, das werden wir auf jeden Fall am Ende der Saison besprechen. Mhm. Jetzt verabschieden wir uns auch erstmal in die Winterpause. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und am 10. Januar geht es schon weiter mit der Bundesliga. Das heißt, wir sind am 9. Januar schon wieder zurück mit unserer Vorschau-Folge. Bis dann.
Und euch allen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs immer dabei sein in diesem Jahr. Finden wir wirklich super. Und wir hoffen, das geht im neuen Jahr so weiter.
Da wird dann nochmal ganz sentimental,
Jens.
Genießt die Zeit ohne Fußball.